Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Sternenklar mit Psychologie und Astrologie zu mehr Klarheit in deinem Leben. Mein Name ist Christina Herrmann und ich begleite Menschen mit Hilfe von Psychologie, Hypnose und Astrologie auf ihrem Weg zu sich selbst. Herzlich willkommen zurück zum Interview mit Gregor und mir zum Thema Selbstwert. Und letzte Woche habe ich dieses Interview ja eiskalt unterbrochen an einer ziemlich spannenden Stelle. Und zwar genau an dem Punkt, als der Gregor uns erläutern wollte, wie wir es schaffen, in diese entspannte Es-ist-mir-egal-Haltung zu kommen. Ja, und heute geht es genau an der Stelle weiter und ihr dürft gespannt sein auf die restliche circa dreiviertel Stunde unseres Gesprächs. Und all diejenigen, die jetzt die Folge von letzter Woche nicht gehört haben, die dürfen sich die tatsächlich erstmal anhören, damit sie am neuesten Stand sind. Und all die anderen, die Teil 1 dieses Interviews schon gehört haben, die dürfen jetzt gespannt sein auf den Rest, der da noch kommt. Und bevor ich das Interview jetzt weiterlaufen lasse, möchte ich nur einen mir wichtigen Aspekt einbringen. Ich erwähne immer wieder, dass der Gregor und ich ja irgendwie unterschiedlich sind in dem Bereich, dass ich vielleicht die eher impulsiv-emotionalere bin und er der etwas nüchternere, rationalere Mensch. Und ich glaube, am Ende des Tages, so ganz runtergebrochen, eint uns vermutlich mehr, als man so denkt. Und trotzdem finde ich eben diese beiden Aspekte so interessant. Denn ich kenne natürlich viele Menschen, gerade im weiblichen Umfeld von mir, also unter Frauenfreundinnen und unter Kolleginnen und unter Frauen, dass wir halt oftmals eher dazu neigen, alles sehr emotional, oftmals auch impulsiv zu betrachten. Und ich glaube, dass es uns manchmal auch nicht schadet, wenn wir so ein bisschen nüchterner an die Sache rangehen. Und genau deswegen finde ich dieses Interview mit dem Gregor so spannend und so inspirierend, weil es uns dazu anregen darf, dass wir manche Dinge vielleicht einfach auch nüchtern betrachten dürfen und dass es manchmal gar nicht so kompliziert sein muss. Denn manchmal darf es einfach egal sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration, wenn ihr den Rest unseres Gesprächs hört und hoffentlich daraus genauso viel mitnehmen könnt, wie aus dem ersten Teil und wie ich für mich selbst. Also ganz, ganz viel Spaß.
Ja. Ich meine, es ist tatsächlich nicht ganz freiwillig in diesem Podcast, weil ich normalerweise keinen Podcast mache, muss man dazu sagen. Und ich, also zumindest nicht in diesem Kontext. Aber es ist schon so, dass jetzt in diesen paar Punkten, und die Christina hat mich sehr lang belabert, muss man sagen, also sehr, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, egal. Machen wir dann, es ist egal, einfach, weil ein paar Punkte tatsächlich für manche Menschen interessant wären, die diese Astrologie und so etwas leben, ne? Also auch da, natürlich guckt man in die Sterne, ich möchte jetzt diesen Podcast nicht auseinanderreißen, ja, aber man, ja, guckt, man guckt in die Sterne, man guckt und guckt, aber auch da ist meine Sicht der Dinge eher eine logische und natürlich, ich glaube an Sterne und keine Ahnung, Karma und so etwas. Ich glaube wirklich fest dran, so wie man Menschen begegnet, dass man das zurückbekommt, aber hilfreich ist es auch, primär bei sich selbst erstmal anzufangen und dann mit Sternen zu optimieren.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich das Wichtige, was ich auch vertrete. Also man kann nicht alles mit dem Blick in die Sterne lösen. Und deswegen heißt der Podcast Sternenklar, Weil mein Wunsch ist, dass Menschen, denen die Orientierung im Leben ein Stück weit fehlt und die sie halt selbst nicht finden, weil sie gerade nicht die Fähigkeit dazu haben, dass die durch ihre eigenen Sternenkonstellationen, durch ihr Horoskop, durch ihre Seelenformel verstehen, also was bringen sie für ein Potenzial mit, für eine Stärke, und erkennen dadurch, was trage ich denn in mir? Ich meine, wir wissen es ja eigentlich alle. Ich habe nur keinen bei mir sitzen gehabt, der gesagt hat, oh, Christina, das ist aber jetzt für mich völlig neu. Hm. Sondern im Endeffekt fühlt sich jeder in der Tiefe seiner selbst bestätigt. Und manche stellen halt dann fest, wow, ich weiß es eigentlich, aber ich lebe es nicht. Und manche fühlen sich einfach nur gehypt, gehen raus und sagen, yeah, ich mache alles richtig. Ja. Auch schön. Ja? Ja. aber dieser Blick in die Sterne löst nicht die Probleme, weil am Ende darf man das ja selber nur umsetzen. Also es hilft nichts, wenn ich jetzt sage, der Merkur schwingt hier und der Mond dreht links und dann begründet man alles damit und sagt, ja, sorry, kann ich nichts dafür, weil der Mond dreht gerade links. Also aus der Ecke komme ich nicht und das möchte ich auch nicht, weil dann würde ich ja wieder die Macht abgeben.
Ja.
Dann würde ich wieder die Macht an die Sterne abgeben und sagen, ja, leider habe ich einen rückläufigen Saturn. Ich kann halt einfach nicht pünktlich sein.
Ja, nicht nur Macht, sondern auch Verantwortung. Ne?
Ja,
Verantwortung.
Genau. Beides.
Ja.
Und deswegen bin ich da völlig bei dir und möchte auch niemals selbst oder für meine Kunden, dass die alle Antworten oder alle Lösungen in der Astrologie, Numerologie oder egal wo suchen, sondern die Lösung ist in uns. Und das Einzige, was wir erkennen dürfen, ist eben diese Essenz. Wer sind wir?
Ja.
Und dann dieser Quantensprung dahin zu sagen, und es ist mir scheißegal, was irgendwer darüber denkt, wenn ich
es genau ist leichter, als man denkt. Mhm. Ja, also, echt? Ja, es ist leichter, als hier man so, denkt. Einfach so machen.
Drei Schritte zum scheißegal.
Ja, nee, nicht nur, es ist nur ein Schritt. Ah, ja, es ist wirklich, ja, es ist mir egal. Also es, man muss das ja wirklich leben.
Ja, aber wie denn? Es ja, sagen ist ja das eine.
Sag mir mal ein Beispiel, was dir nicht egal ist. Sag mir mal ein Beispiel aus dem echten Leben, okay, ob in der Vergangenheit, vor einer Woche oder vor 5 Jahren. Ein Beispiel, muss easy, jetzt nicht zu deep sein.
Ja, ja, alles ja, gut. Nehmen wir mal so die Erkenntnis. Erstens, mein Beruf ist nicht das, was mich eigentlich erfüllt. Ja, sondern ich erfülle jetzt gerade so die Erwartungen meiner Eltern. Die haben gesagt, keine Ahnung, übernehmen mal unseren Laden, sonst macht es keiner. Das ganze Familienerbe geht vor die Hunde. Mhm. Und wenn du es nicht weiterführst, dann stirbt unser Name oder was auch immer. Mhm. So, und dann quält sie so junger Handwerker durch sein Leben, um dem Papa seine Firma weiterzutragen und schafft es halt nicht und sagt, ja, ich würde ja. Aber jetzt warte ich nur, bis der Papa nimmer ist oder wie er immer, weil ich will ihn nicht verletzen.
Mhm. Und was kann da jetzt passieren, wenn er Nein sagt?
Wenn er sagt, er schmeißt trotzdem
ja, hin, ich habe keinen Bock drauf. Ja.
Naja, für ihn passiert, dass er die Erwartung seines Vaters oder seiner Eltern nicht erfüllt.
Und was passiert dann?
Und der Vater ist sauer, enttäuscht.
Und was passiert dann?
Verstoßt sein Sohn,
okay, und was den passiert Kontakt dann? Ab. Ja, was passiert dann? Ja, weiter.
Ja, er verliert den Kontakt zu seiner Familie. Familie ist ihm wichtig, es ist ein hoher Wert in seinem Leben.
Okay, der Kontakt ist weg, was dann?
Scheiße.
Das ist scheiße, oder? Also Kontakt ist weg.
Für ihn ist es the worst case.
Ja, ja. Aber wir sind jetzt, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 Steps sogar in was dann gegangen, ja? Das heißt, 5 Steps müssten zu 100% wahr werden. Also, hey, einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. 5 Schritte müssten zu 100% wahr werden und nicht zu 99, nicht zu 98, nicht zu 100%, dass das passiert.
Okay.
Wie hoch hast du so ein bisschen damals in Gymi Wahrscheinlichkeitsrechnung gehabt?
Ich war nie im Gymi.
Oder egal wo, Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Stochastik. Mathe war nie meine Stärke, also mach einfach weiter.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
Und genau hier sind wir jetzt an einem Punkt, der ist super interessant, weil du betrachtest es jetzt rational und logisch. So betrachtet macht es absolut Sinn.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass wir alle intrinsisch den Wunsch in uns tragen, geliebt zu werden. Und im besten Falle von Mama und Papa.
Mhm.
Und das, was meine Klienten am meisten bewegt, wo die meisten Tränen fließen in der Hypnose, sind die Momente, wo genau das rauskommt. Die will eigentlich nur die Liebe meiner Eltern.
Ja, die kommt doch zum Ende hin, sowieso. Also die wenigsten Fälle bei Eltern tragen keine Liebe, also bei Kindern sind, dass Eltern keine Liebe für sie tragen. Das sind so Sachen, die man in Nachrichten hört. Ja? Mhm. Also kaputte Sachen. Ja? Ja. Und die waren von per se von vornherein als kaputt definiert. Ja? Da kann man nichts richten. Und selbst da, weil man nichts richten kann, ist es egal.
Ja, ja. Und das ist das, glaube ich, wo viele trotzdem unterbewusst, selbst wenn sie bewusst wissen, ja, rational betrachtet und mathematisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das alles eintrifft, ist trotzdem dieses erste Gefühl, ich enttäusche meinen Vater, ich enttäusche meine Mutter.
Ich kenne das Gefühl, aber du machst es einmal. Du musst mit dem ersten Schritt deiner mentalen Enttäuschung anfangen.
Okay, da kann ich jetzt mitgehen.
Du musst, ja. Du hast 5 Schritte, ja? Ja. 5 und dann und dann und dann und dann. Den ersten Schritt musst du anfangen. Den ersten Schritt musst du einfach machen. Weil die anderen 4 Schritte kannst du ja dann weiterhin ja. überlegen und dann hast du immer noch gar, also nicht kein Kontakt. Ja?
Ja.
Also so, das bedeutet, wenn du den ersten Schritt machst der Enttäuschung, dann hast du ja noch 4 Enttäuschungen vor dir.
Ja.
Ja, enttäusch doch erstmal einmal und guck, wie es wird.
Ja. Geil. Aber ja, tatsächlich. Und du schaffst es dann mit deiner Argumentation doch immer wieder. Das stimmt. Also ich habe meine Eltern, glaube ich, auch wahrscheinlich mehr als einmal, aber einmal bestimmt sehr enttäuscht, als ich die Entscheidung getroffen habe, nach nicht mal einem Jahr meine Ehe zu beenden. Und jetzt bin ich mit Werten erzogen worden, dass man halt nicht gleich den Kopf in den Sand steckt in der Beziehung, dass man durchhält, dass man zusammenbleibt, dass Familie wichtig ist, Treue wichtig ist. Und meine Eltern selber sind schon sehr lange, Gott sei Dank, auch glücklich verheiratet, haben viele Dinge auch schon miteinander durchgestanden. Und jetzt komme ich und sage so nach einem Dreivierteljahr so, jetzt reicht's. Ich trenne mich und ich ziehe weg, ich gebe meinen 13 Jahre Bankjob auf, also werf auch noch alle Sicherheit über Bord und tschüss. Gehe zu einem Mann, der noch nicht geschieden ist, aber jedenfalls schon getrennt mit einem Kind. Und ich glaube, meine Eltern haben damals gesagt, um Gottes Willen, es war die völlige Entgleisung der braven Tochter. Und das war für mich, ich glaube, der schwierigste Schritt so bisher, weil ich meine Eltern liebe und weil ich ihnen keine Sorgen machen will. Aber der Schritt war für mich so bitter nötig, weil ich gespürt habe, ich muss gehen. Wenn ich bleibe, dann zögere ich es nur raus, ich mache es schlimmer, aber am Ende gehe ich selber drauf oder vor die Hunde oder mache mich kaputt, wie auch immer. Und ich durfte erfahren, dass ich Gott sei Dank das alles durchzogen habe und meine Eltern immer nur mit mir sprechen und nicht so enttäuscht waren. Ja, es war natürlich wahnsinnig begeistert und ich durfte mir vieles anhören, aber ich habe es ausgehalten. Und dann war das dieser erste Schritt, den du gesagt hast, der Enttäuschung, aber 2, 3, 4 kam nie.
Nie. Mhm. Mein Vater will immer noch, dass ich studiere. Der ist enttäuscht. Ich habe nach dem dritten Semester abgebrochen, erfolgreich. Und der ist enttäuscht, ja, kann ich so sagen. Der sagt immer noch, ja, dieses Selbstständig-Ding. Ich habe ihm einmal meinen Kontostand gezeigt vom Firmenkonto. Der hat gesagt, ob ich Drogen verkaufe. Ja, der glaubt mir das nicht. Das kann nicht legal sein, was ich mache. Ja, das kann nicht legal. Weil für ihn als Dachdecker ist also eine gewisse Art von Status, wenn man schulisch irgendwas gerissen hat. Und dazu gehört ein Studium. Im besten Fall bin ich Doktor. Also Doktor, mein Vater ist kein, also so wie so chinesische Kinder erzogen. Ja, aber ich bin, der höchste Status von meinem Vater ist, wenn da stehen würde, Dr. Gregor Duda. Dann habe ich es geschafft.
Ja.
Also im Leben, überall.
Ja.
Egal, ob ich glücklich bin oder unglücklich. Ich habe es geschafft. Hm. Punkt. Das ist alles, was zählt. Und als ich ihm gesagt habe, nee, ich höre auf, war er enttäuscht. Natürlich war es also für mich auch ein Schlag ins Gesicht und so. Und er spricht ja, ihn hat es ja auch hart getroffen, weil sonst wird er nicht immer noch nach, keine Ahnung, 20 Jahren, na 20 jetzt nicht, aber nach 10, 15, 12 Jahren darüber sprechen. Immer noch. Ja, so. Aber es ist egal, ja, weil am Ende des Tages geht es jedem Elternteil, und das weiß ich und das weiß auch jedes Kind, geht es nur darum, wenn man die Essenz von Eltern runterbricht. Warum gibt es Eltern? Die wollen nur, dass wenn das Kind irgendwann mal flügge ist und von dem aus dem Schutz ausgebrochen ist, den Elternschutz, dass es in dieser Unsicherheit für die Eltern dem Kind gut geht. Das ist alles, was sie wollen. Natürlich hier bestimmte Parameter, keine Drogen, keine Armut, eine gute Ehe, gute Freunde, so ein ganz normal pauschalisiert gutes Leben. Ja, aber so ist das Leben eben nicht, ja, weil es sehr viele Parameter, Variablen gibt, die man ändern kann. Aber wenn man alle Variablen runterbricht, dann geht es nur darum, geht es dir gut oder geht es dir nicht gut? Und das ist das, nur um diese Elterngeschichte, das Beispiel von vorne abzukürzen. Mhm. Am Ende geht es dem Jungen, wenn er sagt, Papa, schau mal, ich mag lieber malen und werde dort der beste Maler auf der ganzen Welt und du wirst es noch sehen. Und dann gibt es die Enttäuschung, ja, oh nee, ich will ja, dass du Handwerker wirst und so weiter. Und er wird dann zum Besten, dann sagt der Vater, alles erreicht. Geht's dir gut, Bub? Ja, mir geht's gut. Darum geht's. Am Ende des Tages, weil alle Eltern waren auch mal Kinder. Und alle Eltern hatten Eltern. Und sie wissen, also sie kennen das Gefühl von Angst um das Kind und behütet werden von den Eltern. Das kennt jeder Mensch. Ja? Leute, die noch Kinder bekommen werden, die werden das auch verspüren. Und dann haben die zwei Punkte. Aber am Ende des Tages geht es darum, geht es meinem Kind gut oder geht es meinem Kind nicht gut. Deswegen das Thema Eltern oder Menschen enttäuschen oder sonst, selbst Menschen, die einen lieben. Nicht nur Eltern, sondern die Frau, die Freundin, der Mann, der Freund, denen geht es doch am Ende des Tages auch darum, geht es einem gut oder nicht. Ja? Und die müssen dann irgendwann mal auch akzeptieren, dass es ohne diesen Menschen einem besser geht. Das muss akzeptiert werden. Aber das musst du dann nicht akzeptieren, das müssen die anderen dann akzeptieren. Wenn du nicht den ersten Schritt machst, geißelst du dich zur Unglückseligkeit. Punkt. Ja.
Dann kann ich gar nichts hinzufügen.
Ja.
Ja. Ich möchte gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil es wirklich genau so ist. Und ich glaube, es bedarf den Mut, das mal auszutesten, Menschen vielleicht wirklich wagen zu enttäuschen, um sich selbst aber treu zu bleiben und dann festzustellen, wow, eigentlich ist die Angst davor viel größer, als dann tatsächlich das Ergebnis auszuhalten. So wie es oft auch mit Entscheidungen ist. Man zögert Entscheidungen hinaus und weg, pro und contra ab. Und eigentlich ist dieses Hin- und Her-Überlegen viel kräftezehrender, als dann einfach zu sagen, fuck, ich triff jetzt eine Entscheidung A oder B und irgendwie wird es dann schon werden. In dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, kann man handeln. Dann hat man wieder die Möglichkeit, okay, jetzt übernehme ich wieder das Zepter, schau, dass diese Entscheidung so gut läuft wie möglich, aber ich bin nicht mehr in diesem losten Zustand zwischen, was mache ich jetzt, A oder B, A oder B. Mhm. Ja.
Und die erste Enttäuschung, die erste Entscheidung ist im Kopf wesentlich gewichtiger, als sie tatsächlich in der Welt da draußen ist. Ja,
ja, stimmt. Also, wir selber nehmen es viel wichtiger.
Ja, es ist viel intensiver und man malt sich nochmal 500 weitere Szenarien danach zusammen, ja, bis zur Kontaktlosigkeit der Eltern, ja. Aber am Ende des Tages geht es darum, nee, will ich nicht zu sagen, ja, häufig, nee, will ich nicht oder das passt mir nicht oder so etwas. Einfach nur das ist ja schon gar keine Enttäuschung, sondern es ist, ich glaube, förmlich erklärt eine Willenserklärung, ja, und eine Willenserklärung, wie die dann letztendlich ankommt, ja, ich möchte das nicht oder das gefällt mir nicht oder das ist jetzt doof, was du gemacht hast oder du bist gekündigt, ja, einseitige Willenserklärung, ja, ist gar nicht so schwerwiegend, wie man denkt.
Ja.
Ja, deswegen einfach machen, ja.
Also einfach machen. Ja. Also Gregors Rat an alle, einfach machen.
Ja, tun. Gell,
einfach tun. Also wie gesagt, ich kann es bestätigen und mir hat es extrem geholfen, dass ich mich wirklich auch erstmal mit mir selbst beschäftigt habe und hinterfragt habe, kenne ich denn selber meinen Wert und bin ich in der Lage, den nach außen zu vertreten? Und das ist ja in vielen Bereichen so, egal ob man den Wert seiner eigenen Arbeit zu schätzen weiß oder den Wert einem anderen Freund gegenüber, dem man seine Zeit schenkt. Oder auch tatsächlich den Wert einem Mann, einer Frau gegenüber, wo man datet, wo man vielleicht in der Beziehung ist. Und ja, sich damit zu beschäftigen und das erstmal für sich klar zu kriegen, dass man wirklich sagt, ich weiß, was ich wert bin, und wer das nicht erkennt, der hat in meinem Leben halt den Wert auch nicht. Weil im Endeffekt brauchen wir diese Menschen dann nicht. Und das ist ein Stück weit was, wo dann viele Menschen mir jetzt auch, wo ich diesen Wert für mich definiert habe, vorwerfen, dass das ein Stück egoistisch ist, so zu handeln. Oder ja. Und ich glaube, auch da kommt oft so der Gegenwind, du wirkst dann egoistisch oder du wirkst, keine Ahnung, wie du vorhin gesagt hast, gefühlskalt. Wie gehst du damit um?
Die meisten haben ja den Punkt, wie wir schon besprochen haben, oder viele Menschen den Punkt, wie wir schon besprochen haben, dass sie gemocht werden möchten. Ja. Aber man muss Menschen auch die Möglichkeit geben, nicht gemocht werden zu können. Ja, also du musst Menschen auch die zweite Möglichkeit lassen, dass sie dich nicht mögen. Das vergessen viele. Mhm. Ja, die wollen nur gemocht werden. Aber viel cooler ist, wenn man nicht gemocht wird. Weil dann muss man nicht mehr so viel Zeit aufwenden für diese Menschen. Man muss sich keine Gedanken machen über diese Menschen, die sind ja abgehakt. Und für die Menschen ist es auch ganz klar, hey, ich mag dich nicht. Du bist dumm, hässlich, was weiß ich. Ne? Ist doch egal, ich mag dich einfach nicht.
Ja.
Und das muss man diesen Menschen lassen.
Ja.
Das ist total angenehm.
Ja.
Weil nur ich mag dich, das ist ja einseitig.
Ich glaube, das ist heute auch viel mehr gewichtet, so dieser Glaubenssatz, ich muss von jedem gemocht werden.
Ja.
Es ist ja völlig okay, einmal zu sagen, hey, mit dem komme ich einfach nicht klar, der hat nicht meine Wellenlänge. Deswegen ist es ja völlig okay. Ja? Also der ist auf seine Art und Weise.
Im beruflichen Kontext, ja, nicht nur im privaten. Also im privaten schaffst du dir halt durch Nichtmögen, also du sollst jetzt kein Depp sein. Ja, du sollst jetzt kein Depp sein, nur damit dich Leute nicht mögen, das ist ja ganz klar. Sondern es geht darum, dass die Leute dich so nicht mögen, wie du bist. Darum geht's. Und wenn die Leute dich nicht mögen, so wie du bist, Freunde, teilweise Familienmitglieder, ist doch cool. Dann musst du ja deine Zeit mit diesen Menschen nicht verschwenden.
Mhm.
Das ist doch ganz angenehm. Ja, so die Klassikerfreunde, so, die einfach nur vorbeikommen, hier sich alles hier wegschnabulieren, trinken und so. Aber wenn du zu denen gehst, musst Essen mitbringen. Ja, so also die klassischen Freunde einfach. Ja. So was hältst du dir weg? Oder Kunden. Ja, Kunden auf geschäftlicher Ebene, die dich einfach nur nerven. Ja. Warum? Wenn dich Menschen nerven, dann warum mit denen Umsatz machen?
Hm.
Warum? Warum mit denen Geschäfte machen? Das macht keinen Sinn. Und die Möglichkeit, dass Leute, deswegen finde ich so Podcast oder so Sichtbarkeitsgeschichten im Internet ganz praktisch, auch YouTube-Videos oder so etwas, wo man sich reinziehen kann, passt mir die Nase oder nicht. Ja, das ist sehr wichtig. Und man merkt sehr häufig, ja, wie geben sich Leute in Videos, wie sind die dann vor der Kamera, wie sind die dann im persönlichen Gespräch, wie sind die dann beim Feiern, ja, so. Und wenn es da massive Unterschiede gibt, in diesen Bereichen, dann sind diese Menschen nicht echt.
Hm.
Und dann ziehen die auch Unechtes an.
Ja.
Aber wenn man überall ähnlich gleich gestrickt ist, in der Beziehung, in der Familie, bei Freunden, beim Trinken, beim Feiern, beim Witze machen, egal, man ist immer zu, ich sag mal, 40, 50, 60% ähnlich.
Mhm.
Ne? Über alle Levels hinweg. Dann zieht man die korrekten Leute an, aber gibt den anderen auch die Möglichkeit, einen nicht zu mögen. Und beides ist gut.
Ja, das erinnert mich an eine Folge, die ich schon mal aufgenommen habe. Das ist eine meiner ersten, wo es genau darum ging, wenn du zu 100% wirklich dich so gibst, wie du bist, dann, nur dann, ziehst du die richtigen Menschen an. Das war damals im Kontext der Partnersuche, Partnerwahl. Weil klar, wenn ich jetzt irgendwie angebe, ah ja, sonntags gehe ich am liebsten am Berg und mache Sport und eigentlich liege ich am liebsten einfach nur auf dem Sofa und chill mir einen ab. Und dann ziehe ich natürlich irgendeinen Bergsteiger an, der jeden Sonntag mit mir auf den Berg rennen will.
Ja.
Dann werde ich spätestens nach, keine Ahnung, 2, 3 Monaten sagen, boah, ich kann nicht mehr. Es ist einfach anstrengend.
Ja.
Weil ich mich verkauft habe für was ich nicht bin und damit natürlich was angezogen habe, weil derjenige gedacht hat, das passt.
Ja.
Und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber es ist auf alle Bereiche umzumünzen.
Bei Freunden hast du es genauso, ja? Diese so, hey, machen wir heute was, ja? Machen wir heute was, ja? Schreib einfach mal, ich habe keinen Bock. Mhm. Wo ist das Problem?
Ja.
Ich habe einfach keinen Bock, ich will hier chillen, keine Ahnung, mit Chips im Gesicht und ich will mein Netflix gucken, 24/7,
ja.
Keine Ahnung, noch länger.
Ja.
Ich mache 2 Tage krank,
ja. Ja.
Ist doch egal.
Ja.
Es ist doch egal.
Ja.
Und wenn dann jemand sagt, ja, aber so kenne ich, ja und, ist doch egal.
Ja.
Geh weg.
Ja, ein echter Freund. Und jemand, der natürlich auch wieder einen gesunden Selbstwert hat, der bezieht es nicht auf sich.
Nee.
Sondern sagt, Alter, der Gregor will einfach chillen, okay. Nee.
Und das Krasse ist, wenn du das einmal machst, dann werden die Leute das auch machen. Mhm. Ja? Wenn du dann fragst, ja, dann sagen die, nö, du, gerade keinen Bock.
Ja?
Ja, das ist doch voll erfrischend.
Voll.
So, ja, ja. Okay, kenne ich.
Ja.
Kenne ich.
Viel Spaß.
Ich habe auch oft keinen Bock, aber ich verstehe dich.
Ja, ja. So. Das ist natürlich viel echter, viel authentischer und für die Freundschaft auch viel leichter.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die ich schon sehr, sehr lange habe, mit der ich das genauso machen kann. Und wo, egal welche Begründung für eine Absage, einfach okay ist.
Ja,
und
voll.
Das ist doch viel leichter, wie wenn ich mir jetzt überlege, was sage ich ihr jetzt, warum ich heute nicht kann oder keinen Bock habe. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sie als Freundin nicht abartig liebe, aber ich habe halt heute einfach keinen Bock.
Ja.
Ja.
Ja. Und wenn man das oft genug macht, dann verliert man sehr viele Menschen. Aber das, was bleibt, ist so die Essenz, ja, die wichtig ist. Alles andere ist nicht wichtig. Es ist ja, es ist ja kein Zahlenspiel im Leben. Ja? Das ist ja kein Zahlenspiel. Ich habe auch nur 1-2 Freunde, die sehe ich 1-2 Mal im Jahr. Dann hat man Gaudi, das ist wie damals in der Grundschule, wenn ich die sehe, das ist Wahnsinn. Das ist wie in der Grundschule, also richtig IQ 5. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja? Es, als ob wir keine Entwicklung durchgemacht hätten. Null, stehen geblieben, also in der Grundschule.
Ja.
So, da wurde Kontakt getrennt. Also es ist einfach, ja, und alles andere ist unwichtig, ja. Also die zahlreichen Bekanntschaften, auch weggehen, auch in der Familie. Ja, ich weiß, Blutsverwandtschaft ist noch deutlich schwieriger, denen zu sagen, du, ich habe keinen Bock. Ja. Aber auch die checken das, weil die genauso Menschen sind wie man selbst und auch die diese familiären Verpflichtungen kennen und nicht immer Bock auf diese familiären Verpflichtungen haben. Also einfach keinen Bock sagen, einfach mal schreiben, kann ich bloß empfehlen per WhatsApp. Nee, kein Bock. Einfach, nee, kein Bock.
Vielleicht kann man runtergebrochen sagen, dass es alle Kontakte auch wertvoller macht. Also weniger, aber wertvoller, weil die dann bleiben, die machen es einem leicht. Man geht leichter, mit mehr Leichtigkeit durchs Leben. Und das ist mit einer der Wünsche, die meisten Klienten zu mir mitbringen. Die wünschen sich wieder mehr Leichtigkeit. Die sagen, boah, früher, als meine einzige Verpflichtung der Tafeldienst war, war es noch viel leichter. Ja, keine Kinder, kein Haus, keine Schulden. Also sie wollen diese Leichtigkeit im Leben wieder. Und in dem Fall machen wir es uns aber selber schwer, indem wir uns für andere Menschen irgendwie verbiegen oder versuchen, da was aufrecht zu erhalten, was es aber am Ende gar nicht wert ist.
Ne.
Weil es kostet uns ja nur Energie.
Leben ist ja schon schwer genug. Wenn naja, du jetzt
das
noch
ist ein blöder
diese
Glaubenssatz. Leben ist wunderschön.
Nein, Leben ist wunderschön, aber es ist ja an sich jetzt im Vergleich zur Schulzeit ja, deutlich komplexer. Ja, Steuern, pipapo, so
ja,
Zeug, mit dem man gar keine Ahnung, also, ne? Und dann kommt vielleicht das erste Haus, Kredit, Tilgung, Zins, ich kenne mich nicht aus, Abhängigkeiten, ne? So. Und dann kommen noch Freundschaften und familiäre Sachen dazu. Also das ist ja immens.
Ja.
Ja, das ist ja immens. Deswegen, wenn man sich von einigen Leuten trennt, die einem langfristig nicht gut tun, ob jetzt beruflich, privat oder sonst irgendwas, kann man sich auf die paar Sachen, die neu schwierig dazugekommen sind, ja, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein Kind bekommen, keine Ahnung, wie mein Leben wird. Ja, schwierige Situation. Da macht es keinen Sinn, noch irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Bekanntschaften zu pflegen. Ja, sondern ich habe jetzt Kind bekommen, Abschottung, das ist ja ganz normal. Ne? Das ist im Übrigen, by the way, ein häufiger Grund aus meiner Erfahrung sind Kinder. Also Menschen, die Kinder bekommen, Familien, die Kinder bekommen und vorher Freundschaften da waren und die Familien oder Freunde, die noch keine Kinder haben, die werden häufig ausgeschlossen. Ja, die werden häufig ausgeschlossen. Man hat dann ganz andere Themen, man hat Kinderthemen und so weiter und die Leute, die keine Kinder haben, die sind da irgendwie gar nicht mit eingebunden. Mhm. Ne, die sind einfach off, die sind so weg, die werden nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Spieldingern, ja, die sind einfach voll so verschwunden, ja, einfach faded away, ja, so einfach weg. Ja, das ist echt so. Und ich habe mich oft gefragt, warum ist das so? So ja, weil einfach erstens das Verständnis dafür nicht da ist, man macht es ja auch nicht absichtlich und die Touchpoints sind nicht mehr da, ja. Ne? Wie zu Müttern, die selbst Kinder haben, die Touchpoints sind nicht mehr da. Und viele nehmen das dann auch persönlich, sagen, oh man, du meldest dich gar nicht, seitdem du ein Kind hast. Ja, ja klar, weil ich ein Kind habe.
Ja.
Ja, also das ist guter Grund, gut ja. erkannt, ja, das ist der Grund.
Ja.
Ich habe einfach keine Zeit. Und dann, ja, aber das war früher anders und so. Und dann, ja, wollen die irgendwie früher herstellen, früher. Ja. Aber die Zeit hat sich verändert. Und es ist auch gut, dass Menschen kommen und gehen. Das ist auch sehr gut.
Und ich glaube, da geht es aber dann auch um diesen Punkt Akzeptanz. Dass wenn eine Freundschaft wirklich gut ist, dann akzeptiert man diese Veränderung. Und dass es eben vielleicht auch mal für eine Zeit lang so ist, dass man sich weniger sieht. Dass der Fokus der Eltern jetzt halt auf der Familie, auf dem Kind liegt. Und wenn dann die Akzeptanz von beiden Seiten da ist, dass die Leben halt gerade unterschiedliche Richtungen nehmen, dann kann so eine Freundschaft trotzdem bestehen bleiben. Es geht ja immer um die Erwartungen. Wir erwarten halt oft, ja, warum lädt er uns denn jetzt da nicht ein? Oder warum meldet er sich nicht? Oder warum ist das Kind jetzt plötzlich wichtiger als unsere Freundschaft? Ja, um Gottes Willen. Ja, das sind ja nur Ego-Themen. Und wenn wir da rausgehen aus dieser Erwartungshaltung, dann kann eine Freundschaft, finde ich, viel länger überdauern, weil ein Freund, den liebe ich ja auf eine gewisse Art und Weise und will, dass es ihm gut geht. Und wenn die Familie jetzt gerade sein Glück ist, dann ist es halt sein Fokus und dann lasse ich ihn in dem sein, was da gerade ist und stelle nicht die Freundschaft in Frage, sondern die Zeit wird auch wieder anders werden, wenn das Kind größer ist oder die Freundin halt die ganze Windelkacke einfach satt hat und sagt, hey, lass uns mal wieder richtig saufen gehen. Mhm. Das ist halt einfach seltener der Fall und das ist okay.
Also ich finde auch Akzeptanz ist zu schwer das Wort für mich.
Du machst es leichter.
Nee, es ist mir egal, weißt du.
Egal.
Ja. Genau, weil egal, akzeptieren ja. ist für mich mit Anstrengung verbunden. Ja, ich muss ja akzeptieren. Mhm. Aber wenn ich sage, es ist mir egal, ist ja mehr ich-zentriert. Ja. Ja? Also ich muss die Situation akzeptieren, ich muss dich akzeptieren. Ein Scheißdreck. Es ist mir einfach egal. Mhm. Ja, es ist mir einfach egal. Und für mich ist egal und Akzeptanz genau das Gleiche. Es ist einfach ein Synonym.
Okay.
Also komplett ein Synonym. Wenn ein Mensch mir egal ist, dann akzeptiere ich ihn. Mhm. Automatisch. Mhm. Weil er kann mir ja nichts. Also egal, was er macht.
Ich glaube, für viele ist es so negativ behaftet. Wenn ich jetzt zu dir sage, Gregor, du bist mir egal.
Aber dann ersetzt es mit gleich.
Ja, das ist, du bist mir gleich. Ich glaube trotzdem, dass es bei vielen erstmal sagt, was? Ich bin ihr egal?
Ja.
Ja, also deswegen glaube ich, ist es negativer behaftet, als wenn ich jetzt zu dir sage, Gregor, ich akzeptiere dich mit allem, was du bist.
Ja, das ist jetzt so
in
deiner Branche vielleicht so häufig. Bei mir.
So. Hier kommt jetzt der Unterschied raus.
Ich akzeptiere dich mit allem. So viele Wörter für ein kleines Wort egal. Ne? Also egal sagt ja, sag halt statt egal Teflon. Ja? Oder Folie. Oder egal was. Ja? Es ist irgendwas. Abperleffekt, Nano. Egal was. Ja? Aber es ist, solange es dich nicht hart berührt, dass es dich zum Denken anregt, dass es deine Haltung ändert, dass es dich als Mensch verändert oder dass es dich, wie soll ich sagen, hibbelig macht. Jeder Mensch spürt ja, wenn seine Ruhe weg ist oder gestört ist. Das spürt man doch einfach, oder?
Voll.
Also man spürt, wenn man irgendwas ins Gesicht geklatscht bekommen hat, mag ich nicht. Das spürt man doch, oder?
Ja.
Genau. Und jetzt, wenn man sich die Haltung des Egals aufbaut, dann ist es einem wirklich irrelevant. Also es ist
egal.
Egal. Es ist, wenn, natürlich ist man nicht ein eiskalter Roboter, der durch die Welt geht.
Ich wollte jetzt gerade sagen, gibt es Bereiche, wo du sagst, da ist es nicht egal?
Nein, natürlich sind mir im Familiären, bei Mitarbeitern, bei Freunden, die Säulen des Lebens, die sind mir natürlich nicht egal. Aber wenn irgendwelche zufällig generierten Menschen entstehen und dann meinen, ihre Meinung auf mir abladen zu müssen, weil sie das jetzt für sinnvoll erachten, dann ist mir das egal. Mhm. Es gibt ja durchaus im privaten Bereich, wenn es Themen mit dem Freund oder mit der Freundin gibt oder sowas, hilft es durchaus einfach zu sagen, ja, aber einem ist es egal. Mhm. Und sich nicht provozieren zu lassen in diversen Bereichen. Ja? Ob jetzt von männlicher oder weiblicher Seite, sich nicht provozieren zu lassen. Das ist in der Familie genauso. Ja, gerade aktuell lebt meine Mutter bei mir. Ja, ja, klar, schwierig.
Ja.
Aber irgendwo muss es einem halt auch egal sein. Ja. Es ist halt jetzt so. Ja. Ich sage ja nicht immer, das ist leicht.
Ja.
Ja, diese Haltung ist nicht leicht. Das sage ich nicht. Aber sie ist in der Konsequenz aller leichter.
Hm.
Ja. Man kann bestimmte Sachen nicht ändern. Also ist es mir egal. Ja? Ja. Wenn meine Mutter Probleme jetzt gerade hat, weil die geht ja auch nicht so gut und so. Ja, hier Problem und da nicht sauber und ja, es ist mir halt auch egal. Mhm. Ja, am Ende des Tages. Die Dame hat ein bisschen was erlebt, ja, ist ein bisschen älter. Soll sie doch rummotzen. Ja. Und das ist beim Freund genauso, bei der Freundin genauso. Mein Gott, der Tag war scheiße. Das muss man ja nicht immer auf sich beziehen. Lass sie doch schwätzen, lass ihn doch schwätzen. Er hat gerade irgendwas. Ja, es ist doch egal.
Ja, und, das
und nicht persönlich nehmen.
Ja.
Persönlich. Manchmal haben Wörter ja nichts mit einem selbst zu tun, sondern mit Gedanken desjenigen, der diese ausspricht.
Ja, und wenn man jetzt weiß, dass du am Ende des Tages einfach alles auch für deine Mutter oder für deine Familie tust, dann weiß man, es ist dieses Egal, wie du es nennst, ist nicht dieses negative Egal, sondern es ist ein anderes Egal.
Es ist kein, also alle Egals, um da bei dem Wortstamm zu bleiben, alle Egals sind mir egal. Ja? Also alle Egals sind für mich gleich. Sie haben keine Bedeutung. Ja, also es ist nicht positiv oder negativ. Ja, das ist wie, ich habe kein anderes Wort als egal dafür, okay, für diesen Zustand. Ja, Neutrum. Es hat ja keinen positiven und keinen negativen,
mhm,
Zustand. Es, ja, ist einfach
neutral,
wie ein totes Signal, mhm, im Krankenhaus. Ja, das ist egal, okay, für mich.
Ja.
Es hat keinen also kein Schwung nach oben und kein Schwung nach unten. Es ist wirklich ein Neutrum, weil ich finde, diese Emotionslosigkeit, ja, die vielleicht roboterhafte Emotionslosigkeit, die birgt in vielen Situationen sehr viele Vorteile, weil man sich nicht angreifbar macht, aber gleichzeitig vielleicht die emotionsvolle Haltung von dem Gegenüber akzeptiert.
Ja, wobei jetzt da müsst ihr jetzt wieder eingrätschen, aber dann braucht der Podcast halt hier 5 Stunden. Grätsch,
ja, wir können es ja zusammenschneiden.
Achso, wir machen 3 Folgen.
13.
Gregor 1, 2, 13. 3.
9 Podcast.
Neue Reihe. Aber ich würde niemals behaupten, und da werde ich gegen dich argumentieren bis zum Umfallen,
ja,
dass
an,
du emotionslos bist. Das bist du nicht.
Nein,
du bist nicht impulsiv.
Ja.
Aber du bist nicht emotionslos.
Aber Impulsivität ist gleichzusetzen sehr häufig mit Emotionen.
Nein.
Ja, so ich bin halt so. Ja, das ist für mich Impulsivität, und sagen viele, ja, ich bin halt sehr emotional, aber es ist Impulsivität. Es ist eigentlich ein emotionaler Kontrollverlust, was,
genau,
da erlitten,
ja,
wird. Ja, das bedeutet, man explodiert oder implodiert. Ja, also in sich reinfressen oder nach außen tragen, eben aufgrund von bestimmter eigengemachter Emotionen. Und nein, das sind keine Emotionen, da hast du vollkommen recht. Aber diese Impulsivität wird sehr häufig mit Emotionen gleichgesetzt, mit Emotionalität oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, Ausbrüchen, ja, also sehr häufig.
Ja, ja, und das ist aber ja genau das, was wir eigentlich alle lernen sollten. Emotionen, kann man jetzt wieder auf die Astrologie gehen, entstehen astrologisch gesehen aus der Konstellation des Mondes, also da, wo unser Mond im Horoskop steht, in dem Sternzeichen, vor allem in dem Haus, leben wir unsere Emotionen am krassesten aus und haben die da auch am schwersten unter Kontrolle.
Stimmt.
Und in dem Moment, wo wir aber, wo wir wissen, wo steht unser Mond, in welchem Bereich, werden wir alle verstehen, ah ja, in dem Bereich geht es oft mit mir durch. Und wenn ich es da aber schaffe, nicht impulsiv zu sein, dann habe ich selber eine Selbstbeherrschung und bin in der Lage, diese Impulsivität zu kontrollieren.
Viele sagen auch, ja, ich fühle mich da getriggert, ja, in dieser Situation. Getriggert. Ja, das Problem ist ja nicht der Trigger.
Das Problem bist du.
Ja. Das Problem ist ja, dass du dich triggern lässt. Aber ja? Genau, das Problem, Kontrollverlust
aber
einfach.
Aber das ist immer so, wenn wir uns über was aufregen oder, wie du jetzt gerade gesagt hast, getriggert fühlen, dann lohnt sich immer ein Blick auf uns selber und die Frage, was hat es denn jetzt mit mir zu tun? Also, keine Ahnung, ich sehe eine, die zieht sich relativ freizügig an oder läuft sexy durch die Gegend und dann kommt sofort so dieses, schau dir die an.
Ja.
Warum reagiere ich so? Es kann mir doch egal sein. Die darf durch die Gegend laufen, wie immer sie will. Ich kenne die Frau nicht. Aber was hat es mit mir zu tun? Und dann ist ganz oft so, dass wir uns selber vielleicht diesen Aspekt nicht erlauben oder selber gern mehr so wären oder den Aspekt mehr leben wollen würden, es aber nicht tun, weil wir uns nicht trauen, weil wir nicht so erzogen worden sind oder. Aber es hat nur mit uns selber zu tun. Ja. Alles, worüber wir uns aufregen.
Ja. Und in sehr vielen Situationen. Und das Schlimmste ist, wenn du hier zwei impulsive Menschen zusammentust, ja, das ist ja, also irgendeiner in irgendeiner Konstellation muss die Kontrolle behalten. Mhm. Und diese Egalhaltung ist, denke ich, bloß eine Symbolik und ein Resultat von Kontrolle. Mehr ist es nicht. Ja, es ist ja nicht tatsächlich eine Haltung, dass der Mensch mir egal ist. Negativ oder ich akzeptiere diesen Menschen, sondern es ist einfach, dass in bestimmten und in sehr vielen Situationen, ja, dadurch, dass, wenn du jetzt komplett austickst, ja, es mir egal ist, bedeutet, dass ich ja trotzdem eine innere Kontrolle über meine A, Emotionen habe, B, meine Gedanken und D, Konsequenzen. Konsequenzen vergessen viele, ja, weil die lassen das auf sich einprasseln, können maximal nur still sein. Also die Kontrolle äußert sich nur in der Handlung still sein, nicht erwidern, still sein. Das ist aber keine Kontrolle, wenn du trotzdem jedes Wort wie ein Schwamm aufsaugst, dann ungefähr 1, 2, 3, 4 Wochen brauchst, um das innerlich zu verarbeiten und dann random nach 5, 6, 7 Wochen mit dem Thema von vor 7 Wochen ankommst und sagst, weißt du noch, das war nicht egal. Das ist keine Kontrolle.
Frauen, wenn sie jetzt angesprochen.
Ja, auch Männer. Ja. Das ist keine Kontrolle.
Ja.
Das ist Kontrollverlust. Mhm. Ja, das ist einfach Kontrollverlust. Und Kontrolle bedeutet, dass man die Konsequenzen aus seinen Gedanken auch kennt.
Und aus seinen Handlungen.
Handlung ist einfach. Aber aus Gedanken ist schwieriger. Mhm. Ja, auch Gedankenlabyrinth.
Mhm.
Ja, also so, du machst irgendwas. Und die Frau hat A, Zeit, B, grad nichts zu tun und es ist luftleerer Raum und die Gedanken sind frei, dann kann sehr viel gedanklich passieren. Sehr viel, bei Männern auch.
Ja.
Genau das Gleiche. Ja? Man verkopft sich einfach in seinen Gedanken und kaum jemand schafft es, diesen Gedanken einfach mal Stopp zu sagen.
Ja.
Man irrt im Gedankenlabyrinth hin und her, biegt 5-mal falsch ab und dann plötzlich ist die Situation 800 Milliarden Mal schwerer und dümmer als die Tatsache, wie sie vorher war.
Mhm.
Und die, ich sag's noch einmal, weil das wichtig ist, ja, die Konsequenz seiner Gedanken muss man sich auch bewusst machen. Wofür, also wo führt das hin, was ich jetzt gerade denke?
Ja.
Absolut Brainfuck oder ist das jetzt vielleicht
konstruktiv.
Genau. Also Kontrolle, eigentlich, ja, egal ist Kontrolle.
Ja, ja. Wir kamen also vom Selbstwert über egal zur Kontrolle.
Genau, aber Kontrolle bedeutet ja auch Selbstwert.
Okay, wieso?
Naja, wenn du dich du wirst ja anders wahrgenommen, wenn du dich wenn du kontrolliert bist, emotional kontrolliert. Jetzt nicht verbal, weil verbal Kontrolle habe ich nicht, ja.
Nein.
Aber eine emotionale und würde ich sagen schon, ja. Wenn du kontrolliert wirkst, wirkst du irgendwie anders auf Menschen. Menschen nehmen dich anders wahr.
Okay.
Weil sie dich nicht greifen können. Undefinierbar. Und dieses Nicht-Greifen bedeutet, dass du tatsächlich einen gewissen Vorteil gegenüber diesen Menschen hast, weil sie dich nicht greifen können. Sie wissen nicht, ist der, was passiert jetzt? Mhm. Ne? Also sie können das nicht greifen. Und wenn du emotional bist, ja, also bei Triggern immer ausbrichst, ja, dann sagen die Menschen, kann ich greifen, kann ich lesen, ist einfach, kalkulieren. Mhm. Bei dem ist sie halt so oder der ist da halt so. Weißt du, der ist halt so. Weißt du, das ist so. Ja, aber das ist scheiße. Ja? Das ist scheiße, weil es unkontrollierbar ist. Bloß weil du verstehst und die Trigger verstehst, bedeutet das ja nicht, dass du, wie soll ich sagen, dass du eine Kontrolle in deinem Leben hast, weil du die Trigger verstehst. Und das ist das Schwierige, viele Menschen kennen bloß die Trigger, auch durch Astrologie, ja, bei dem und dem passiert das und das, ist das so bei dir, ja, das ist so bei dir, ne?
Ja, und dann geht es aber darum, wie kannst du das besser kontrollieren,
genau, aber
besser
wie,
leben, effektiver leben.
Genau, oder wie kann man die Trigger umgehen oder so etwas, mir geht es gar nicht darum, ne? Also Trigger umgehen oder ich weiß ganz genau, wo, also in welchen Situationen mein Blutdruck steigt, das weiß ich.
Ja.
Imperfektion zum Beispiel. Absolut, also mag ich nicht. Ja? Aber ich habe gelernt, dass das existiert. Dass Perfektion selten ist und nicht der Standard. Das habe ich gelernt. Und deswegen akzeptiere ich, weil es mir egal ist, dass ich Perfektion in bestimmten Bereichen oder Mitarbeiter nicht erreichen könne. Das ist mir so. Und dann gibt es keinen Kontrollverlust, ich muss nicht laut werden als Chef, ich muss nicht, keine Ahnung, man akzeptiert das einfach. Mhm. Ja. Aber das Problem ist bei dem Akzeptieren und bei dem egal ist trotzdem, dass man bestimmte Werte haben sollte, ja, bestimmte Werte, zu denen man steht und die auf jeden Fall verteidigt werden sollten und es einem eben nicht egal ist. Das ist ganz wichtig dazu. Und dazu gehört es, Loyalität, Selbstwert, ja, gehört dazu als Wert. Das ist der oberste Wert.
Schön.
Ja.
Also.
Punkt.
Ja, Punkt.
Teil 18 folgt.
Ja, ja, genau. So. Gregor hat jetzt Freude gefunden an Podcast.
Nee, das ist, wie lange haben wir? Warte.
Wie lange sind wir?
1,5 Stunden, das, okay. Das wird der letzte.
Das wird der längste und letzte.
Genau, das ist der längste und letzte. Genau, richtig.
Also ich sage danke, dass du da warst und für die wertvollen Impulse und freue mich auf unser nächstes Mal.
Supi vielleicht. Ja, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ja. Hochprofessioneller Abschluss dieses Interviews, wie ihr gerade hören konntet. Aber es ist uns egal. Und genau deswegen haben der Gregor und ich uns dafür entschieden, dass wir diese erste Fassung mit euch teilen. Dieses erste Gespräch, pur, roh, absolut echt. Und ganz ehrlich, ich glaube, sowohl der Gregor als auch ich, wir haben manchmal einfach kurzzeitig vergessen, dass wir aufzeichnen und dass dieses Material irgendwann an die Öffentlichkeit gelangt. Aber ich hoffe, dass ihr aus diesem Gespräch etwas für euch mitnehmen konntet. Gerade die von euch, die vielleicht ähnlich ticken, wie ich ticke oder ähnlich fühlen, manchmal ein bisschen impulsiv, emotional und die jetzt durch die Sichtweise vom Gregor einen frischen, einen vielleicht manchmal etwas nüchternen, aber sehr stressfreien Blick auf dieses Thema gewinnen konnten. Es war das erste Interview, es war das erste Gespräch und jetzt wäre ich euch so dankbar für Feedback. Schreibt mir, lasst mich wissen, wie euch dieses Gespräch gefallen hat, ob es euch was gebracht hat. Mal gucken, ob ich den Gregor irgendwann wieder dazu bewegen kann, hier mit mir an den Tisch zu kommen. für eine Flasche Wein und ein gutes Gespräch. Und im Laufe dieses Jahres werden euch hier noch mehr von diesen guten Gesprächen erwarten. Ich freue mich auf ganz, ganz viele spannende Interviewgäste. Habe jetzt schon ein paar in der Pipeline. Und zwischendrin gibt es natürlich aber auch immer wieder Infos zum Thema Astrologie und Psychologie aus meiner Hand, ganz ohne Interview. Ja, und jetzt wünsche ich euch nach fast einer Stunde, Gregor und Christina, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Danke euch fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Eure Christina.